Ja, auch von mir guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch sein kann. So groß ist der Herr. Das ist, glaube ich, unglaublich gut, dass das so ist. Weil ich komme in meiner Beurteilung so dieser aktuellen Situation meines Lebens, unseres Lebens, unserer Gesellschaft so ein bisschen dahin, dass ich denke, wir leben zurzeit mit sehr, sehr vielen Krisen. Es war schon im Oktober 2022, dass der damalige Finanzsekretär Werner Gatzer aus dem Bundeswirtschaftsministerium gesagt hat, früher kamen die Krisen höflicherweise noch hintereinander, aktuell droht alles gleichzeitig. Ukraine, Inflation, Energiepreisschocks, Zinswende. Ich persönlich habe den Eindruck, dass das jetzt in den letzten 2 Jahren nicht wesentlich besser geworden ist, sondern dass die Krisen nach wie vor nicht höflicherweise nacheinander kommen, sondern sehr geballt auf uns einstürzen. Gut, wenn man dann wirklich singen kann, so groß ist der Herr. Schön, dass es heute kühl ist. Gestern war es selbst auf dem Westerwald, wo ich wohne, nicht sonderlich kühl. Ich glaube, Klimawandel ist so ein bisschen was, was wir ganz hautnah in diesem Sommer auch schon erleben können. Extremwetterlagen, obwohl wir hier im Lahn-Dill-Kreis noch zumindest dieses Jahr weitgehend verschont geblieben sind. Die Konflikte im Nahen Osten um Israel, die jetzt schon 11 Monate ziemlich genau andauern. Krisen. Dramatische Verluste der Zahlen der Kirchenmitgliedschaften, sowohl bei der katholischen Kirche als auch bei der evangelischen Kirche, Krisen. Es ist, glaube ich, die Zeit, dass man dies wirklich ganz laut singt, und danke für das ausgesuchte Lied und auch für den Text, Uli. So groß ist der Herr, weil wir in einer Zeit leben, wo wir uns das ganz neu bewusst machen müssen, dass wir diesen großen Herrn brauchen. Woher kommt mir Hilfe? Das ist die große Frage in dieser Zeit. Woher kommt mir wirklich Hilfe, habe ich noch eingefügt. Und ihr seht auf der Karikatur, dass es ja immer 2 Sichtweisen der Dinge gibt. Wenn ich auf einem Boot bin und sehe eine Insel, dann denke ich, dass die Insel vielleicht die Rettung für mich sei. Und wenn da auf der Insel ein Schiffsbrüchiger lebt, der ein Boot sieht, denkt er vielleicht, schön, da kommt ein Boot. Woher kommt mir wirklich Hilfe? Das ist manchmal ein bisschen davon abhängig, welche Sichtweise ich habe. Es ist gut, dass wir als Christen unsere Hilfe im Glauben suchen. Und es ist auch gut, dass wir dabei tradierte Wege gehen, Wege, die wir gewohnt sind. Und ich glaube, es ist auch gut, dass wir manchmal auch darüber nachdenken, ob die Wege eventuell andere werden müssen. Das ist was, was mich beschäftigt, und das hat mich auf der Basis von diesem Psalm 121 beschäftigt. Deswegen habe ich die Predigt auch genannt, woher kommt mir Hilfe, wirklich Hilfe für mich, und Psalm 121 aus einer etwas anderen Sicht. Ich lese mal den Psalm 121 nach der Basisbibel. Ich schaue hoch zu den Bergen. Woher kommt Hilfe für mich? Hilfe für mich, die kommt vom Herrn. Er hat Himmel und Erde gemacht. Er lässt deinen Fuß nicht straucheln. Der über dich wacht, schläft nicht. Sieh doch, der über Israel wacht, der schläft und schlummert nicht. Der Herr wacht über dich, der Herr ist dein Schutz. Er spendet Schatten an deiner Seite. Am Tag wird dir die Sonne nicht schaden und der Mond nicht in der Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Bösen, er wacht gewiss über dein Leben. Der Herr behüte dein Gehen und Kommen von heute bis in alle Ewigkeit. Ich habe einen Auszug aus einer englischen, amerikanischen Übertragung daneben gesetzt, weil ich nachher nochmal darauf zurückkomme, weil Eugene Peterson das ein bisschen anders übertragen hat und ein Fragezeichen mehr hat, und dieses Fragezeichen hat mich ein Stück weit bewegt. Ich habe die Predigt in 4 Teile geteilt. Es geht dabei zum einen mal ein paar Informationen über die Wallfahrtspsalmen, dann geht es darum, um die Frage, wo suche ich Hilfe? Das dritte ist, Gott schläft nicht, und das vierte ist, Schutz bei Tag und bei Nacht. Mit dem Psalm 121 haben wir eine von 15 von diesen Wallfahrtspsalmen, die zwischen 120 und 134 stehen. Und je nach Übersetzung und Überschrift steht da halt in den Bibelübersetzungen Wallfahrtspsalm oder Lied für die Pilgerreise. Und das waren vermutlich Psalmen, die die Israeliten gesungen haben bei ihrem jährlichen Weg vom Jordantal hoch nach Jerusalem. Kein ganz ungewöhnlicher, ganz einfacher Weg, deswegen heißt es im Hebräischen, heißen die Übersetzung auch von den Wallfahrtspsalmen Lieder der Aufstiege, weil zwischen dem Jordantal, was ja deutlich unter dem Meeresspiegel liegt, und Jerusalem, was 800 Meter hoch liegt, waren halt mindestens 1000 Höhenmeter zu überwinden. Es geht also praktisch da auch um einen Aufstieg, aber auch etwas, was wir, glaube ich, in unserem Leben ein Stück weit erleben. Diese Aufstiege, auch Krisen, sind ein Stück weit Aufstiege, Höhenunterschiede, die wir zu bewältigen haben. Nun ist es ja heute so, dass Pilgerreisen wieder unglaublich in Mode gekommen sind. Wenn man vor 30 oder 40 Jahren, wenn ich mich zurückersinne an meine Jugend, als meine Haare weniger grau waren, erinnere, dann waren Pilgerwege, das war irgendwas, Bayern, Mai, Landbevölkerung, altmodisch. Das ist, glaube ich, heute wieder ein Stück weit anders geworden, weil spätestens seit Habe Kerkeling, ich bin dann mal weggeschrieben, hat so ein richtiger Boom ausgebrochen ist, dass jeder meint, sich auf einen Pilgerweg machen zu müssen. Finde ich auch gar nicht schlimm, will ich auch vom Grundsatz her überhaupt nicht verurteilen. Finde es gut, dass Menschen nach Gott suchen und sich auf einen Pilgerweg begeben. Es zeigt für mich auch ein Stück weit, dass in uns Menschen per se diese Sehnsucht angelegt ist. Diese Sehnsucht nach etwas außerhalb von uns, diese Sehnsucht nach Gott. Und dokumentiert sich, glaube ich, auch in dieser, ich nenne es mal neue Religiosität oder Sehnsucht nach Transzendenz, die sich da auch auf den Pilgerwegen abspielt. Deswegen, ich habe da meine kritischen Anfragen dazu, aber ich will vom Grundsatz her sagen, eigentlich positiv, dass das Fragen da ist, das Fragen nach Gott da ist in Krisen. Wo suche ich Hilfe? Ich habe eben schon mal eine Karikatur gehabt, ich kann immer Sachen von zwei Seiten sehen und auf der linken Seite seht ihr eine Karikatur, wo je nachdem, wo ihr steht, das Ergebnis immer ein anderer wäre. Je nachdem, wo ich stehe, sehe ich ein anderes Bild. Und ich glaube, dass das uns manchmal auch ein Stück weit so geht. Wir lesen im Psalm 121, ich schaue auf zu den Bergen, und das legen fast alle Ausleger, die ich gelesen habe, aus, dass sie sagen, ja, die Berge demonstrieren so diese Majestät Gottes, demonstrieren so diese Größe Gottes. Ich will das auch so stehen lassen. Das ist auch vollkommen okay so. Und will mir trotzdem deswegen eine andere Sicht auf den Psalm 121 erlauben, indem ich vielleicht das auch von der anderen Seite nochmal betrachte. Das Judentum hat ja diesen schönen Satz, die Tora hat 70 Gesichter, um einfach deutlich zu machen, dass wir Gott nicht denken können, dass wir Gott nicht verstehen können, aber dass Gott uns immer neu sich erfahrbar machen will. Deswegen vielleicht mal ein anderer Blick, eine andere Sichtweise auf diesen Psalm 121. Ich hatte eben diese Übersetzung von Eugene Peterson angesprochen und er hat da ein Fragezeichen mehr drin. Er übersetzt, I look up to the mountains, does my strength come from mountains? In meiner freien Übersetzung, also Englisch war meine zweite Fremdsprache nach Hochdeutsch. Ich schaue auf zu den Bergen, kommt meine Hilfe von den Bergen? Das ist dieses Fragezeichen mehr, kommt meine Hilfe von den Bergen? Und darüber will ich ein bisschen mit euch nachdenken, kommt meine Hilfe von den Bergen? Wie gesagt, ich kann das auslegen, wie das die meisten machen und kann sagen, Berge, Majestät, das ist ja auch ein wunderschönes Bild. Wenn wir Bilder von Bergen sehen, wenn ihr in Bergen im Urlaub seid, das ist ja ein unfassbar schönes Bild der Schöpfung und der Majestät Gottes. Aber kommt meine Hilfe von den Bergen? Und Eugene Peterson weist in seiner Übertragung darauf hin, dass wir auch dabei bedenken müssen, in welcher Situation war denn Israel damals? Israel war in der Situation, dass da auch sehr viel Religiosität stattgefunden hat, auch im verheißenen, gelobten Land schon wieder, dass unglaublich viele komische Religionen angeboten wurden, die in der Regel ihre Anbetungsstätten eben auf den Bergen hatten. Da gab es alles Mögliche von den Baals-Anbetungen bis wirklich alles Mögliche von männlichen und weiblichen Prostituierten und Amuletten und Allheilmitteln und was weiß ich, Zauber und Bannsprüche für Gefahren und Gegengefahren. Das war die Situation, in der Israel damals gelebt hat. Und das, was sie damals erlebt haben, dass auf den Bergen viel Humbug angeboten wurde, viel Völlefanz angeboten wurde, viel Religion angeboten wurde, aber nicht unbedingt auf den einen wirklichen und lebendigen Gott verwiesen wurde. Ich glaube, uns geht das heute ähnlich. Wir haben in unserer Gesellschaft bei aller Entchristlichung, die stattfindet, eine Sehnsucht nach Religiosität und Transzendenz. Aber wir haben dabei auch so eine komische Auslebung, dass so eine seltsame Religiosität gelebt wird. Also man kann im Grunde genommen an alles glauben, nur an den lebendigen Gott vielleicht am ehesten nicht, weil das ist ja dann intolerant. Aber ansonsten kann ich mir an Amulette, Steine glauben oder was weiß ich. Bonhoeffer hat mal den schönen Satz im Gefängnis geschrieben: Jesus ruft nicht zu einer neuen Religion auf, sondern zum Leben. Ich glaube, das müssen wir uns heute auch neu sagen lassen. Karl Barth hat es noch kürzer formuliert: Religion ist Unglaube. Wir müssen immer darüber nachdenken, sind wir im Glauben oder sind wir im Bereich, wo wir in eine Religion abdriften. Und Religion und Glaube ist nicht deckungsgleich. Das ist nicht deckungsgleich. Und Wilhelm Busch, den ich sehr, sehr schätze, aufgrund von seiner Predigtweise, hat das so schön formuliert, indem er gesagt hat, dass der schlimmste Feind des Glaubens ist, sind nicht die Atheisten oder die, die den Glauben bezweifeln, sondern es sind die, die die Worte der Bibel so auslegen, wie es ungefährlich wird und für sie am besten passt, dieses Durcheinanderwerfen, dieses Verdrehen. Wichtig wäre also, wenn wir uns die Frage stellen, wo suche ich Hilfe, dabei im Blick zu haben, es gibt unterschiedliche Sichtweisen und manchmal auch zuzulassen, dass uns der lebendige Gott wieder ganz neu, ganz nah selbst begegnet, weil nach wie vor, er ist der, der uns Hilfe anbieten will. Er ist der, der uns Hilfe anbieten will. Insofern finde ich diese Sehnsucht nach Spiritualität in unserer Gesellschaft zu sehen, ist gut, weil es ein Ansatz ist, dass Menschen wieder nach Gott fragen. Aber ich glaube, es ist auch an uns, uns ganz neu von Gott wach machen zu lassen, ganz neu beschenken zu lassen, um dann auch das Zeugnis weiterzugeben können von dem lebendigen Gott, wo ich wirklich Hilfe suchen kann. Ich schaue auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Und Eugene Peterson übersetzt, die Hilfe kommt mir nicht von den Bergen, sondern die Hilfe kommt mir von dem Herrn. Die Hilfe kommt für mich von dem Herrn, nicht von den Bergen. Nicht von irgendeiner Religiosität, von dem lebendigen Gott kommt meine Hilfe. Das hat vor über 90 Jahren in unserem Land schon mal so eine ganz fürchterliche Zeit gegeben, wo ein Ungeist sich breit machte, wo dann in Barmen vor 90 Jahren die Barmer Theologische Erklärung von Christen, von wenigen Christen, die im Widerstand waren, verfasst wurde. Und die haben sehr bewusst formuliert: Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne man die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Wort Gottes auch noch andere Ereignisse und Gemächte gestalten, Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Das heißt, auch damals schon dieser Ruf auf die Rückbesinnung auf den lebendigen Gott, weg von irgendeiner Ersatzreligion, wie das auch damals proklamiert wurde. Und das scheint mir heute ganz neu wichtig. A, weil die Krisen so multipel sind. Wir sprechen ja auch gerne von Polykrisen. Aber auch, weil wir in der Situation sind, dass schon nach Hilfe gefragt wird und dass es wichtig ist, dann wirklich die einzig wahre Adresse für die Hilfe anbieten zu können. Ich habe, glaube ich, schon mal bei euch zitiert, Gustav Heinemann, was er am Ende des Kirchentages in Essen 1950 gesagt hat. Ich will es aber nochmal machen, weil das einer von dieser Zitate ist, die mir unglaublich wichtig sind und die mir im Glauben viel bedeuten. Er hat damals gesagt, lasst uns deutlich machen, dass es einen Weg gibt, um der Furcht zu entrinnen. Dieser Weg heißt, die Vergebung ergreifen, die Jesus Christus uns anbietet. Unsere Freiheit wurde durch den Tod des Sohnes Gottes teuer erkauft. Niemand kann uns in neue Fesseln schlagen, denn Gottes Sohn ist auferstanden. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Euer Herr gehen, unser Herr aber kommt. Das ist für mich immer wieder tief bewegend, diese Sätze zu lesen. Und ich glaube, es ist für uns an der Zeit, zum einen diese Zusage zu haben, euer Herr gehen, unser Herr aber kommt, aber auch diese Gewissheit zu haben, dass wir auf diesen lebendigen Gott uns vertrauen dürfen. Woher kommt mir wirklich Hilfe? Wo suche ich Hilfe? In aller Fehlerhaftigkeit, die ich habe, würde ich gerne antworten, bei diesem lebendigen Gott, der heute noch da ist. Dritter Punkt, Gott schläft nicht. Es gibt dieses schöne deutsche Zitat, Gott schläft nicht, dass du ihn aufwecken müsstest mit Geschrei. Ich glaube, der stimmt. Gott schläft nicht. Und das lesen wir ja auch hier in diesem Psalmwort. Wir sind im Wandern begriffen, auch wir sind im Aufstieg begriffen, wir so wie die Pilger damals. Und der Weg ist nicht unbedingt schön, und der Weg ist auch gefährlich. Und ihr kennt auch aus den Evangelien diese Geschichte vom barmherzigen Samariter, der ja ein Stück weit auch auf diesem Weg aus dem Jordantal hinauf nach Jerusalem war und unter die Räuber fiel im wahrsten Sinne des Wortes. Ich wandere seit 3 Jahren mit meiner Cousine durch unseren wunderschönen Lahn-Dill-Kreis und wir haben in diesen 3 Jahren schon 62 Wanderungen gemacht und so ungefähr 825 Kilometer hinter uns gebracht. Auch in Ehringshausen beispielsweise gewandert, sehr schön. Und je älter ich werde, umso mehr gucke ich mir vorher an, wie viele Höhenmeter bei so einer Wanderung dabei sind. Ich mag es weder sonderlich gern hochzugehen, noch mag ich die Wege, die steil nach unten führen. Ich glaube, so geht es uns im Leben auch. Wir mögen das eigentlich gar nicht, berghoch zu laufen oder bergrunter zu laufen. Wir haben es lieber eben. Aber das Leben ist leider anders. Das Leben ist, wie es ist. Keiner von uns kommt ungeschoren durch dieses Leben. Es geht bergauf und bergrunter. Und gerade wenn wir bergauf und bergrunter laufen, dann werden wir schneller müde. Dann tun uns die Knochen schneller weh, dann sind wir auch schneller in der Gefahr zu stolpern. Heißt für mich auch, wo suche ich Hilfe, wenn ich in Krisen bin, auch wirklich auf den Weg gucken und darauf gucken, dass ich nicht stolpere. Weil gerade in Krisen, gerade wenn es viel hoch geht und ich die Kraft verliere oder wenn es schnell runter geht und mir die Knochen noch mehr wehtun, ist diese Frage wichtig. Und da haben wir die Zusage aus diesem Psalm heraus, er lässt deinen Fuß nicht straucheln, der über dich wacht, schläft nicht. Und das ist doch eine herrliche Zusage. Der Wanderweg unseres Lebens brauche ich euch nicht zu erzählen. Jeder von euch hat irgendwo sein Schicksal. Ist nicht einfach. Aber es gibt den lebendigen Gott, der da steht und sagt, ich will dich ans Ziel bringen und ich lasse deinen Fuß nicht straucheln. Und darauf kann ich vertrauen, darauf kann ich bauen. Das ist viel mehr wert wie alle Religiosität, wie alle Sehnsucht nach Transzendenz, es gibt einen lebendigen Gott, der euch das zusagt. Ich lasse deinen Fuß nicht straucheln. Ich kann dich nicht davor bewahren, dass es berghoch und bergrunter geht, aber ich lasse deinen Fuß nicht straucheln. Ich höre in diesen Tagen des Krieges in der Ukraine, des Krieges an verschiedenen Fronten in Israel, häufig diese Frage von Menschen, wo ist dein Gott? Und ich habe als Antwort, er ist da. Er ist trotz alledem da. Diese Welt ist eine gefallene Schöpfung und wir erleben Dramen und wir erleben Leid, wir erleben auch Krieg. Aber es ist nicht Gott, der das gesetzt hat, sondern es sind wir Menschen mit unserem Handeln. Und auf diese Frage, wo ist Gott, stelle ich gerne eine Gegenfrage, die Heinrich Böll, der Literaturnobelpreisträger, so schön formuliert hat. Würde man ihm jetzt nicht zwingend zutrauen. Er hat gesagt, ich glaube an Christus und ich empfehle es der Nachdenklichkeit und Vorstellungskraft der Zeitgenossen, sich eine Welt vorzustellen, auf der es Christus nicht gegeben hätte. Ich glaube, dass eine Welt ohne Christus selbst die Atheisten zu Adventisten machen würden. Wo ist Gott? Gott ist da. Die Frage ist nur, habe ich noch eine Antenne? Habe ich noch den richtigen Punkt, wo ich nach ihm suche, wo ich auf ihn vertraue? Ich empfehle es der Nachdenklichkeit und der Vorstellungskraft der Zeitgenossen, sich eine Welt vorzustellen, auf der es Christus nicht gegeben hätte. Ich will mir das nicht vorstellen. Wir leben in schlimmen Zeiten, wir leben in Krieg. Aber Gott ist da. Gott ist nicht der, der diese Kriege will, sondern Gott ist der, der uns durch diese Kriege hindurchführen will, an denen wir aber schuld sind. Vierter Punkt. Schutz bei Tag und bei Nacht. Ich habe euch ja von meinen Versuchen zu wandern mit meiner Cousine etwas erzählt. Und ich habe am Anfang immer gedacht, es ist wichtig, dass man bei gutem Wetter läuft. Ich kann euch heute sagen, ein bisschen Regen ist gar nicht so schlimm, ist mir tausendmal lieber wie ein Sonnenschein, weil es lässt sich bei ein bisschen Regen relativ gut laufen und bei Sonnenschein kann es anstrengend werden. Wir hatten im Juli diesen Jahres so eine Jubiläumswanderung, wo wir die 800-Kilometer-Marke überschritten haben und seit 3 Jahren zusammen gewandert sind und sind dann von Mademühlen, Westerwald, ins benachbarte Ausland nach Emmerichenhain, Rheinland-Pfalz gelaufen. Hinweg war super, wir sind morgens früh um 8 losgelaufen, mittags gut in Emmerichenhain in der Pizzeria gegessen, klasse. Und ich hatte mir das so wunderbar ausgedacht, denke ich, na, auf dem Rückweg gehen wir Richtung Rennerroden, da gibt es die alte Bahntrasse von Rennerod über Rehe nach Mademühlen, alte Bahntrasse, links und rechts Bäume, Schatten, die Mittagssitze im Juli macht uns dann überhaupt nichts aus. Ich wurde eines Besseren belehrt, weil durch das Waldsterben und durch diverse Abholzungsaktionen sowohl in Rheinland-Pfalz und auch Hessen waren die Bäume links und rechts von der Bahntrasse nicht mehr da. Es ging also in der üblen Sommermittagssitze über den Westerwald. Es war kein Schutz mehr da. Und ich habe eine zweifache Metapher daraus abgeleitet. Zum einen ist es schön, wenn man alte, tradierte Wege im Kopf hat und denkt, da wären noch Bäume, aber manchmal sind die Bäume nicht mehr da. Deswegen muss man manchmal auch über andere Wege nachdenken. Und die zweite Metapher ist, ich glaube gar nicht, wie froh ich war, wenn ab und zu noch ein Baum an der alten Bahntrasse stand oder wenn 2 oder 3 Hütten da standen, wo man mal 3 Minuten innehalten konnte und konnte mal kurz in den Schatten gehen. Das ist mir auch zum Bild geworden, diese Bahntrasse. Ich hatte im Kopf, da sind Bäume links und rechts, die waren nicht mehr da. Das heißt, ich muss immer wieder darüber nachdenken, laufe ich immer auf dieselben Wegen, weil ich irgendwas im Kopf habe, oder sind die Wege überhaupt noch so, wie ich sie im Kopf habe, oder sind sie nicht ganz anders geworden? Und das Schöne ist, wir haben die Zusage Gottes. Wir haben die Zusage Gottes in diesem Psalm. Am Tag wird die Sonne dir nicht schaden und der Mond in der Nacht nicht. Der Herr ist dein Schutz, er spendet Schatten an deiner Seite. Konnte ich bisher immer nur bedingt begreifen, aber wenn man so im dicksten Sommer bei über 30 Grad über den Westerwald in der Mittagshitze wandert, bekommt man einen gewissen Bezug dazu und ich möchte mir dann gar nicht vorstellen, wie das vergleichbar ist, wenn man aus dem Jordantal nach Jerusalem hochwandert und da der Sonne ausgesetzt ist. Aber unsere Wege, die wir gehen, sind nicht gefahrlos. Unsere Wege, die wir gehen, gehen nicht immer nur geradeaus. Die gehen nicht immer nur eben. Aber wir haben einen Gott, der bei uns ist. Und der sagt hier, ich bin tagsüber bei dir und ich schütze dich vor der Sonne. Und ich gebe dir auch in der Nacht Orientierung, wenn du nichts mehr siehst. Ich bin da. Und das ist, glaube ich, wirklich Gnade. Das ist Gnade, das erleben zu dürfen, dass es diesen Rundumschutz Gottes gibt, der uns nicht zwingend vor allen bewahrt, was uns im Leben begegnet. Aber der uns durch alles, was wir erleben im Leben, doch durchtragen will und durchführen will. Auf diesem Aufstieg. Schutz bei Tag und bei Nacht. Unglaublich schönes Bild. Und ich empfehle euch mal, im Sommerhitze von Emmerichenhain nach Mademühlen zu laufen. Nehmt die alte Bahntrasse und dann wisst ihr, wie gut das ist, wenn man Sonnenschutz hat und wie bescheiden das ist, wenn man den nicht hat. Ich fasse zusammen. Ich habe versucht, deutlich zu machen, dass wir, glaube ich, aus meiner Sicht in relativ vielen Krisenszenarien leben. Ich kann das immer von unterschiedlichen Seiten sehen. Hier nochmal eine andere Karikatur, wo ich sage, je nachdem, wo ihr steht, werdet ihr die Anzahl der Hölzer, die da liegen, anders zählen. Und es gibt viel, was uns begegnet. Es gibt viele Leute, die sagen, wo ist Gott? Gott ist tot. Aber ich fand die Karikatur schön. Da, wo drunter steht, Nietzsche ist tot, Gott lebt. Und darauf vertraue ich, dass wir einen lebendigen Gott haben. Dass wir einen lebendigen Gott haben. Und ich vertraue darauf, dass wir nicht in Religiosität und Spiritualität suchen müssen, sondern dass wir einen lebendigen Gott suchen dürfen und dass dieser lebendige Gott uns durchträgt. Woher kommt mir also Hilfe? Nicht von den Bergen, sondern von dem lebendigen Gott, der diese Berge geschaffen hat. Das ist mir wichtig. Und wie wichtig ist mir auch, dass wir Gott nicht aufwecken müssen. Er schläft nicht. Der Lebendige schläft und schlummert nicht, das ist die Zusage aus diesem Psalm 121, sondern er wacht über dich. Ist das toll, wenn man nachts ruhen kann, weil man weiß, da wacht jemand über mich? Wir haben immer so Jungscharlager, da werden dann Nachtwachen gesucht, damit die Helfer wenigstens nachts mal 3 oder 4 Stunden zu Schlaf kommen. Toll, wenn man einen hat, der nachts über dich wacht, dass ich schlafen kann. Und er ist, dieser lebendige Gott, ist Schutz bei Tag und bei Nacht. Er ist Schatten in der Hitze und Licht und Orientierung in der Nacht. Unglaublich schöne Zusage, wie ich finde. Und darum glaube ich auch, dass wir ihm vertrauen können und dass diese Zusage von damals aus diesem Psalm 121 auch heute uns noch gilt. Der Herr behüte dich vor allem Bösen, er wacht gewiss über dein Leben. Leute, was kann Besseres passieren, als dass man das sagen kann, dass der lebendige Gott über dein Leben wacht. Und der lebendige Gott wird dich auch zum Ziel führen. Das ist ja bei allen Wanderungen relativ wichtig, dass man irgendwann wieder ans Ziel ankommt. Bei unseren Wanderungen ist es immer blöd, wenn wir zum Schluss unsere Autos nicht mehr finden, obwohl wir meistens Rundwanderungen machen und uns irgendwo verirrt haben. Es ist immer gut, wenn man ans Ziel geführt wird. Und die Zusage haben wir. Er will uns ans Ziel führen. Zum Schluss 2 Zitate von Johannes Rau. Matthias, ich weiß, es war eine andere Fraktion, aber du hast ihn kennengelernt, du wirst, ist okay. Matthias hat einen Daumen hochgenommen, also ich darf Johannes Rau zitieren. Er hat in der Rede als in der Weihnachtsansprache gesagt, wir wollen uns in 1999 gesagt, wir wollen unseren Kindern nicht vorgaukeln, die Welt sei heil. Aber wir sollten ihnen die Zuversicht wecken, dass die Welt nicht unheilbar ist. Die Welt ist nicht heil, aber sie ist nicht unheilbar, weil auch diese gefallene Schöpfung einen Schöpfer hat, Gott, einen lebendigen Gott. Und er hat 2 für 5 auf dem Kirchentag eine Bibelarbeit gemacht und da hat er zum Schluss gesagt, sagt euren Kindern, dass euer Leben verdankt ist dem Lebenswillen Gottes. Sagt ihnen, dass euer Mut geliehen war von der Zuversicht Gottes. Sagt ihnen, dass eure Verzweiflung geborgen war in der Gegenwart des Schöpfers. Unglaublich schöne Worte. In der Geborgenheit des Schöpfers. Durch alle Not, durch alles Leid, durch das wir durchgehen. Woher, wo suchen wir wirklich Hilfe? Da, wo wir sie finden können, bei dem lebendigen Gott, der das damals dem Volk Israel zugesagt hat und der das euch heute auch noch zusagt.